Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Ich habe dann, glaube ich, schon dort auch gelernt, also dass man sich auf eine andere Kultur einlassen muss, sich mit dieser Kultur befasst und dass man nicht zu schnell eine andere Kultur aus der eigenen Perspektive zu sehr beurteilt. Aber der andere Punkt ist eben, dass man sich nicht verbiegt, sondern dass man das, was man tut, eben aus Überzeugung macht. Und ja. Dass man etwas findet in seinem Leben, wofür man brennt. Es gibt eine starke Wechselwirkung zwischen dem Dialog mit dem anderen und dem Dialog mit sich selbst. Dass man immer überlegt, stimmt das so, und dass man versucht weiterzukommen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts aus dem Roman-Herzog-Institut. Mein Name ist Tina Meyer-Schneider und heute spreche ich mit einem der Wissenschaftler, der sich mit den großen Fragen unserer Zeit beschäftigt. Demokratie, Ideologien und politischer Extremismus. Und ganz besonders, ich habe heute nochmal das Studio gekapert. Eigentlich ist hier Martin Lang, aber der hat natürlich auch eine Folge mit meinem Gast und später seinem Professor Henrik Hansen aufgenommen. Sein Weg führte Henrik Hansen von Berlin über Paris bis nach Budapest und heute an die Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung. Doch im RHI-Podcast spreche ich jetzt nicht über die Theorien und die Forschung, über das, was er wissenschaftlich herausgefunden hat. Das übernimmt, wie gesagt, in diesem Setting wieder mein Kollege Martin Lang, sondern ich spreche mit ihm über ihn als Menschen, über den Menschen dahinter. Prägende Erfahrungen, Entscheidungen und die Frage, wie Henrik Hansen sich einem so sensiblen Thema wie Extremismus persönlich nähert. Und jetzt freue ich mich, ich drehe mich um. Herzlich willkommen hier im Studio, Henrik Hansen.
Ja, ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung, Frau Meyer-Schneider.
Herr Hansen, Sie haben 3 Fächer studiert. Nehmen Sie mich kurz mit, was Sie studiert haben.
Ja, ich habe zunächst Volkswirtschaftslehre studiert und nebenbei dann Politikwissenschaft und Philosophie studiert. Ja. Und ich bin dann später, aber erst nach meiner Promotion, tatsächlich dann in Politikwissenschaft gewechselt.
Das ist spannend. Haben Sie die Fächer damals alle interessiert? Oder, ich mache es ein bisschen mit einem zwinkernden Auge, war es Neugier in die 3 Fächer oder auch ein bisschen die Suche nach Orientierung? Was zieht mich genau?
Eigentlich alles beides.
Ja.
Also die Volkswirtschaftslehre, die hat mich angezogen. Ich war jung, ich war links und ich war überzeugt davon, dass die Ökonomie die eigentliche Grundlage ist, um zu verstehen, wie Gesellschaft funktioniert.
Na, das ist mal ein Statement. Damit ist noch keiner hier in den Podcast reingekommen. Perfekt. Also, dann ging es wirklich um eine Herzensangelegenheit.
Ja. Ja? Ich war überzeugt, dass ich in der Ökonomie das Grundlagenwissen finde, um zu verstehen, was die Gesellschaft im Innersten zusammenhält. Und kurz gesagt habe ich dann mit der Zeit verstanden, dass die Ökonomie es eben nicht ist. Die Ökonomie ist wichtig, das will ich gar nicht in Frage stellen. Die Ökonomie ist ja wichtig, aber sie ist nicht die Grundlage von allem. Die Grundlage liegt woanders. Und das ist der Grund, weshalb ich dann in die Politikwissenschaft und insbesondere in die politische Philosophie, politische Theorie und Ideengeschichte gewechselt bin.
Und hat sich das, was Sie vermutet haben, zu Ihrer Studentenzeit oder Studierendenzeit schon erfüllt? Haben Sie dort an der Universität gemerkt, ja, es ist politische Philosophie, Politikwissenschaft. Da kriege ich Antworten auf die Fragen, die ich mir an mich, ans Leben, an die Gesellschaft stelle.
Ja, sukzessive, nicht wahr? Ich habe am Anfang, also ich habe verschiedene, wenn man so will, Theorien ausprobiert, ja, oder Ideologien auch ausprobiert. Ich habe mal die eine Position vertreten, mal die andere, und dann habe ich aber sukzessive doch mich angenähert an die Philosophie. Das war natürlich, wie das oft so ist im akademischen Bereich, auch die Begegnung mit einem akademischen Lehrer. Und auf diese Weise bin ich dann mehr und mehr in den Bereich der politischen Philosophie dann gewechselt.
Also Sie waren neugierig. Etwas, was ja mal heute vielleicht manchmal, ich habe ja mit einigen Professoren schon in diesem Podcast gesprochen, und manche sagen, heute ist das Studium nicht immer mehr so von Neugier geprägt, so wie es aufgesetzt ist an der Universität. Zu Ihrer Studienzeit war es aber noch anders. Man konnte ein bisschen mehr wahrscheinlich reinschnuppern, rumschnuppern. Sie haben gesagt, Sie haben jetzt auch einen besonderen Lehrer vielleicht kennengelernt, einen Mentor, der auch wieder Ihnen eine Perspektive eröffnet hat.
Ja, Naja, Neugier, also es ist so, ich war einfach politisch interessiert und das war schon seit der Jugendzeit, dass ich einfach mich für Politik interessiert habe. Ich habe mich dann, das war dann Ende der 70er, Anfang der 80er, für ökologische Fragen interessiert. Also so das erste große Thema, was mich bewegt hatte, war die Kernenergie. Mhm. Und da war ich also klar gegen Kernenergie, nicht? Also wie gesagt, ich war damals deutlich jünger, nicht wahr?
Ja, und, also und dann, keine Entschuldigung, das sind alles Lebenswege. Doch toll, darüber so zu sprechen.
Ja, ja. Und dann die Friedensbewegung auch. Ne? Ja. Also ich war in Berlin, bin in Berlin groß geworden, West-Berlin, da waren dann die großen Demonstrationen, beispielsweise im Juni 82. Ronald Reagan war zu Besuch in der Stadt.
Ja.
Und da war ich bei der friedlichen Demonstration dabei. Am nächsten Tag gab es eine mit viel Ausschreitungen, am Tag, an dem Reagan selber in Berlin war.
Ja.
Aber am Vortag gab es eine ganz große Demonstration am Kudamm gegen Ronald Reagan. Und so, das waren die Themen, die mich bewegt haben. Und da ging ich eben davon aus, dass wenn man den Dingen da auf den Grund gehen will, dass man dann eben sich mit der Ökonomie befassen muss. Also insofern, es war Neugier und es war eine gewisse politische Überzeugung, die damit auch verbunden war.
Ja, ne? Ist das was Sie schon aus Ihrem Elternhaus, aus Ihrer Familie mitgenommen haben, sich schlau zu machen, für was in Gesellschaft passiert, welche Fragen einen umtreiben und ein bisschen so sein Herz an was zu hängen auch im Leben?
Ja, gewiss. Also ich habe zu Hause mitbekommen durch meine Eltern, also einmal das Interesse an politischen Fragen und dann auch, dass man im Leben schon das tun soll, wovon man überzeugt ist.
Ja? Ja.
Dass man nicht einfach sich verbiegt und irgendwie nur so drauf schaut, was einem einen Nutzen bringt, sondern dass auch Überzeugungen wichtig sind im Leben.
Aber das ist schon auch ein großes Vertrauen, was Eltern ihren Kindern gegenüber bringen, finde ich jetzt einfach zu sagen, mach das, was dir gefällt, worauf du Lust hast, dann wirst du schon deinen Weg gehen.
Ach naja, ich habe die Haltung mitbekommen, dass man sich orientieren soll an dem, wovon man überzeugt ist.
Okay.
Nur, also die Dinge, die ich dann machen wollte, die haben meine Eltern dann nicht immer überzeugt. Ne?
Okay, hätten Sie doch mal lieber Jurist oder Mediziner werden wollen?
Nee, mein Vater war mit der Volkswirtschaftslehre sehr einverstanden, dass ich mich dann für die Philosophie und politische Philosophie interessiert habe. Das fand er dann nicht ganz so gut, aber das, er hat es mir ja trotzdem mitgegeben oder meine Eltern haben es mir auch ein Stück weit vorgelebt, dass es wichtig ist, sich für Dinge zu interessieren.
Ja, und haben Sie dann zu Hause mit Ihren Eltern auch diskutiert, wenn es um politische Fragestellen gab?
Ja, sehr heftige Diskussionen auch. Ja. Nee, es wurde viel diskutiert bei uns und das war sicherlich auch eine prägende Erfahrung. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man mit seinen Kindern zusammen diskutiert, dass man zu Hause auch Auseinandersetzungen hat, jetzt im konstruktiven, im positiven Sinne. Ne? Das haben wir heute auch. Ich habe drei Kinder, da haben wir auch natürlich Diskussionen zu Hause.
Ja, ich kenne das. Ich habe auch drei. Also da ist aber toll, also das ist manchmal ein Abbild von Gesellschaft am Küchentisch mit unterschiedlichen Meinungen und sowas, weil das eben ganz spannend ist. Und da übt man ja auch vieles ein, was wir heute ja vielleicht bemängeln. Vielleicht geht es Ihnen da auch so, mal ein Argument auszuhalten, auch mal eine andere Blickweise mit in den Blick zu nehmen. Ich bin in der U-Bahn gefahren, da war ein junger Mann, der hatte ein Sweatshirt und hinten drauf war ein Sofa mit Pizzakiste und da stand drauf, dass no plan is also a plan, ja. Mhm. Also das mal auch zu akzeptieren und auszuhalten, vielleicht so eine jugendliche Haltung daran.
Ja. Sehr richtig. Also das ist sicherlich ein Teil dessen, also da lernt man auch als Vater dann oder Mutter, aber ich glaube, dass es für die Kinder auch wichtig ist, ne? Dass man dann diese Diskussion zu Hause führt.
Ich finde auch, da kann man wachsen, also da kann man viel lernen, was man sonst für unsere Gesellschaft manchmal vermisst, aber wir können vielleicht später nochmal dahin kommen. Ich würde gerne nochmal in Ihre Jugend, Ihre Schulzeit in Berlin, denn Sie haben eine ganz besondere Schule ja auch besucht in Berlin, nämlich die französische Schule. Wie ist das denn dazu gekommen?
Ja, da muss ich ehrlich sagen, ich war doch 10, ne, als das entschieden wurde und mir war die Schule einfach zu weit weg und ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie gesagt haben, das spielt keine Rolle, du gehst dahin und meine Eltern waren sehr frankophil und die Schule hat mir einfach sehr viel gebracht. Also zum einen war es eine sehr gute Schule, aber zum anderen diese Offenheit für eine andere Kultur, damit groß zu werden. Also wir hatten dann ab der, also 5., 6. dann sehr intensiven Französischunterricht. Ab der 7. Klasse waren dann alle Unterrichtsfächer, bis auf Deutsch, waren dann auf Französisch.
So. Haben Sie auch Abibac, dieses französische Abitur, haben Sie auch dann wahrscheinlich?
Beides, also
beides,
das,
das Deutsche und
das Baccalauréat und das Abitur, richtig.
Super.
Und man lernt dann einfach ein anderes Land kennen. Und ich glaube, das hat mir sehr viel gebracht, um dann später auch mich mit anderen Ländern zu befassen. Ja? Also ich habe in den USA insgesamt 4 Semester unterrichtet. Ich habe in Ungarn, war ich viele Jahre in Budapest, 7 Jahre insgesamt. Also als Pendler zwar, nicht? Also, aber trotzdem, das war eine längere Zeit, die ich in Budapest verbracht habe. Und ich habe dann, glaube ich, schon dort auch gelernt, also dass man sich auf eine andere Kultur einlassen muss, sich mit dieser Kultur befasst und dass man nicht zu schnell eine andere Kultur aus der eigenen Perspektive zu sehr beurteilt.
Mhm. Und in Paris waren Sie auch.
Zum Studium, richtig.
Ja.
Ich habe das 4. Studienjahr
also,
in Paris verbracht.
Da beneidet Sie wahrscheinlich jeder drum, oder?
Es war ein großartiges Jahr. Das war toll. Also voll von intellektuellen Entdeckungen. Also es war, also nur mal so ein Beispiel. Ich bin in West-Berlin groß geworden.
Ja.
Und in dieser Zeit, in den 80er Jahren, Entspannungspolitik, man hat über die DDR praktisch nicht geredet. Dann komme ich an die Uni 84 und habe Volkswirtschaftslehre studiert.
Ja.
Es gab dort kein Unterrichtsfach, keine Lehrveranstaltung, in der man sich mit der Ökonomie sozialistischer Staaten auseinandergesetzt hat. Das ist eigentlich, das müssen Sie sich mal vorstellen. Ich war an der TU Berlin, also ein paar hundert Meter von der Mauer entfernt, und dass es jenseits der Mauer etwas gibt, das war, spielte dort keine Rolle. Dann kam ich nach Paris und dann war dort eine Professorin, Marie Lavigne hieß sie, eine anerkannte Expertin für die Gesellschaften und Ökonomien Osteuropas, also der Warschauer Paktstaaten. Und dort plötzlich haben wir uns befasst dann mit sozialistischen Staaten. Und dann war das noch das Jahr 87, 88 war ich in Paris.
Ja.
Da kam dann Agan Begian, der Wirtschaftsberater von Gorbatschow, der kam nach Paris, und unsere Professorin durfte Agan Begian, den großen Reformer der Sowjetunion, begrüßen im Rahmen eines Empfangs. Und wir waren elektrisiert davon. Ja?
Und Gorbatschow, Sie sind mit eingeladen worden?
Nein, überhaupt nicht. Nein, nur wir haben das mitbekommen.
Aber die Atmosphäre und
Agan Begian und Gorbatschow, das hat uns alle elektrisiert als Studenten. Was passiert da? Und wir hatten eben dann auch Dozenten, die sich damit dafür interessiert haben, die sich damit befasst haben. Und irgendwie, da habe ich mich schon gewundert, als ich dann zurückkam wieder nach West-Berlin, wie das eigentlich sein kann, dass wir dort Volkswirtschaftslehre studieren, unmittelbar gewissermaßen neben der Mauer, und niemand befasst sich, wissenschaftlich zumindest, mit dem, was da eigentlich vorgeht in den sozialistischen Staaten. Ich glaube, das war natürlich mit ein Problem, was wir dann hatten 89, 90, nach der Wiedervereinigung. Wir hatten sehr wenige Experten, die wirklich Ahnung hatten von der DDR. Nicht? Da wäre es vielleicht gut gewesen, wenn wir ein paar mehr gehabt hätten. Gut, kleine spitze Bemerkung am Rande.
Nochmal zurück nach Frankreich und diese Zeit, weil auch das, finde ich, ist nochmal ein Punkt, den Sie vielleicht, weil Sie dort waren, einfach nochmal sehr gut vermitteln können. Überhaupt über die Tradition des Lehrens dort und auch das andere Studieren wahrscheinlich dort, weil solche Begegnungen, wie Sie sie jetzt geschildert haben, auch dass Minister teilnehmen, mal an Universitäten kommen, Vorlesungen besuchen oder es auch solche Empfänge gibt. Nicht immer auf höchster Ebene, aber dass da doch zwischen Administration und Lehre auch nochmal so eine andere Durchlässigkeit ist. Das ist ja was, was wir auch nicht so kennen bei uns.
Ja, da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig, weil, also ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist, aber was mir Leute erzählt haben, ist, dass es sich nicht so viel verändert hat. Also eigentlich ist der Unterricht in Frankreich viel frontaler als bei uns. Also was Diskussionen mit Studenten anbelangt, dass man irgendwie ein offeneres Format hat. Also das haben wir in Deutschland viel mehr als in Frankreich. Also der Unterricht selber war Frontalunterricht. Mhm. Und insofern waren es dann die Inhalte, die mich interessiert haben. Ich habe dort sehr spannende Inhalte. Also es waren vor allen Dingen diese beiden Themen.
Ja.
Also einmal dieses, was ich gerade angesprochen habe, also die Länder Osteuropas, also sozialistischen Länder, mit denen ich mich bis dahin kaum befasst hatte. Und das andere dann die ökonomische Ideengeschichte, die mich immer interessiert hat und die in der Volkswirtschaftslehre dort, wo ich studiert habe, an der TU Berlin und auch an der FU Berlin, praktisch kaum vorkam. Ne? Und das, auch das habe ich bedauert. Ne? Und das war toll von den Inhalten her. Die Lehrmethode würde ich jetzt nicht so in den Vordergrund stellen wollen. Das waren beeindruckende Lehrer, die aber sehr frontal unterrichtet haben.
Okay, aber so einen Austausch danach, nach dem Unterricht, haben Sie da was für sich mitnehmen können unter den Studenten, Studierenden dort? Wie war das? Ich finde das einfach immer so spannend. Haben Sie mit anderen Franzosen, Französinnen zusammengewohnt in der WG oder im Wohnheim? Oder wie also war Ihr Leben dort?
Also ich habe jetzt nicht in der WG gewohnt. Ja. Ich hatte das Glück, wir hatten von der Familie aus gute Freunde in Paris. Und dort durfte ich dann in einer sehr schönen Villa in Suresnes, also mit Mont-Valérien. Da, wenn man in den oberen Stockwerken der Villa war, hatte man einen Blick auf Paris. Also es war traumhaft. Und dort durfte ich wohnen bei denen. Ja. Und ich habe aber dort dann Kommilitoninnen und Kommilitonen gehabt an der Uni. Und das war eine sehr schöne Zeit. Wir hatten so eine Gruppe von Leuten, wo wir uns auch auseinandergesetzt hatten, so mit verschiedenen Theorien, also so Anthropologie und solche Themen, die uns einfach dann bewegt hatten. Also das war wirklich so auch eine Zeit des intellektuellen Entdeckens. Wobei, da muss man auch dazu sehen, also Paris hat da natürlich eine besondere Atmosphäre. Ne? Mhm. L'intellectuel, das hat uns damals, wir fanden das ganz toll. Und da ist, also ja, das ist natürlich auch, ich würde heute sagen, gewisses Gehabe damit verbunden. Aber das darf auch sein. Also ich meine, ich war 22. Ne?
Ein bisschen ein Camus-Gefühl.
Ja, oder wenn man so will.
Ja, so ein oder bisschen. Wie auch immer.
Man fühlt sich ganz toll, ja. Das darf ich vielleicht schon so. So, wenn man das mit dem Augenzwinkern dann später
natürlich.
Sagt. Wenn man nicht dazugelernt hat, ist es problematisch.
Nein, das wollte ich in keinster Weise zuführen an der Stelle. Nein. Sie haben vorhin so herrlich offen beschrieben, dass Sie mit der Volkswirtschaftslehre angefangen haben, Ihnen das dann aber nicht das an Fragen existenziell oder essentiell geklärt hat, wonach Sie auf der Suche waren. Was war denn der Moment, wo Sie für sich im Studium oder intellektuell, wie Sie es eben gesagt haben, im Auslandsstudium oder später in Ihrem Dissertations- oder späteren Forschungsprojekten der Moment, wo Sie sagen, das ist das, wo ich intellektuell so wirklich meins gefunden habe und aufgeblüht bin. Das war der Gedanke, der es mir auf den Weg gegeben hat, da weiterzumachen.
Also zunächst einmal, ich habe mich dann nachdem ich so sehr links war, dann habe ich mich viel mit Fragen des Wettbewerbs befasst und der Frage, was sind eigentlich die Voraussetzungen dafür, dass der Wettbewerb als Grundprinzip einer sozialen Marktwirtschaft, dass der funktioniert. Und dann fand ich es erstaunlich, dass Ökonomen immer keine Antwort geben, nicht nur geben konnten, sondern auch nicht geben wollten auf die Frage, was sind eigentlich die Voraussetzungen dafür, dass der Wettbewerb funktioniert. Und zwar jetzt nicht, dass dann bestimmte Spielregeln eingehalten werden. Die Antwort finden Sie natürlich in der Volkswirtschaftslehre. Ja. Aber es ist auch wichtig, dass Leute, dass die Akteure am Markt, dass die Grundprinzipien verinnerlichen und auch sie letztlich dieses Prinzip des Wettbewerbes bejahen, und zwar nicht Wettbewerb im Sinne eines Kampfes um die Durchsetzung des Stärkeren, sondern die Fairness des Wettbewerbes bejahen. Ja? Und das ist etwas, diese Grundfrage, welche politische Kultur braucht es eigentlich als Grundlage dafür, damit eine Wettbewerbswirtschaft auch funktionieren kann? Und da kam ich dann immer weiter in den Bereich der Politik dann. Was zeichnet eigentlich eine politische Gemeinschaft aus, in der dieser Wettbewerb dann stattfindet? Und so kam ich dann Schritt für Schritt dann immer weiter von den Fragen des Wettbewerbes weg. Das andere war noch, dass die Volkswirtschaftslehre mehr und mehr geprägt war von sehr mathematisierten Modellen. Und gerade die mathematisierten Modelle, die reduzieren den Menschen ja im Grunde auf ein Wesen, was nur noch auf Anreize reagiert. Im Grunde wie so ein Pavlovscher Hund. Ja? Sie halten einem Menschen einen Anreiz hin und dann reagiert er in einer bestimmten Weise.
Oh Gott, jetzt bin ich mal gespannt auf die Kommentare der Verhaltensökonomen, die uns zuhören. Ja, nein?
Ja.
Aber
ich
wollte
spreche
nicht
jetzt,
untersprechen.
Ich spreche ja jetzt über die Wahrnehmung, die ich damals hatte. Also die Verhaltensökonomie, da hat sich dann sicherlich auch einiges geändert. Ja, also die will ich gar nicht kommentieren. Die war aber damals relativ, also wir reden ja hier über die Zeit, so Ende der 80er, Anfang der 90er, da war die relativ in den Kinderschuhen.
Ja.
Also sie spielte in meinem Studium eine relativ geringe Rolle. Ne?
Ja. Gut. Politische Philosophie. Für wen brennt denn da Ihr Herz? Wer ist denn der Theoretiker, mit dem Sie sich sehr gerne auseinandersetzen?
Naja, Sie fragten ja auch gerade noch nach den Punkten, die mich da bewegt haben bei dem Wechsel. Ne? Nein, das hängt ja zusammen. Deshalb erinnere ich nochmal an diese
Gerne.
Frage. Weil ich kam dann, ich glaube, das war 86, da bin ich in ein Seminar gegangen, Kritische Geschichte der Ethik. Rudolf Schrastetter, FU Berlin. Und dann hat er eine These vertreten. Ich bin durch Zufall, das Thema hat mich angesprochen, habe gedacht, was erzählt er da? Ne? Hat er die These vertreten, also die Ethik hat sich folgendermaßen entwickelt, ich sage das jetzt in vereinfachter Form, also es gab einen Fortschritt der Ethik bis Sokrates, also unter den Vorsokratikern bis hin zu Sokrates, und dann danach gab es einen Rückschritt, also der Ethik. Also das war etwas verkürzt, das ist jetzt etwas verkürzt wiedergegeben.
Ja, ja.
So, und jetzt habe ich...
Aber ich spüre schon Ihre Unruhe bei der These, allein wie Sie sie schon vorbringen.
Nein, Moment, jetzt war das lustig. Ich kam da wohnte ich noch bei meinen Eltern, ich kam dann zum Mittagessen, war ich zu Hause und erzählte meiner Mutter dann, also ich war da bei einem Dozenten, der Mann, ich habe die These kurz zusammengefasst, der Mann ist entweder ein Spinner oder ein Genie. Und es hat dann eine Weile gebraucht, ich war dann zwischendurch noch in Frankreich, aber ich habe dann irgendwann verstanden, dass das stimmt. Also jetzt nicht im Sinne von dass die Geschichte der Ethik nach Sokrates einfach ein Rückschritt ist. Das hat er auch so nicht gesagt.
Ja.
Sondern, dass es bestimmte Grundpositionen der Ethik gibt, paradigmatische Positionen, die sich in der Geschichte wiederholen. Man hat unter den Vorsokratikern bestimmte paradigmatische Positionen, die dann später in einer ähnlichen Weise sich wiederholen, aber dann natürlich in einer ganz anderen Art der Komplexität. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Unter den Vorsokratikern haben Sie den Sophisten Thrasymachos. Der hat die Theorie vom Recht des Stärkeren vertreten. Und wenn Sie sich die Aussagen, die wir haben von dem Thrasymachos bei Platon, durchlesen, dann haben Sie, dann merken Sie, das ist im Grunde Nietzsche auf den Punkt gebracht. Ja, natürlich ist Nietzsche noch viel mehr. Und natürlich können Sie bei Nietzsche auch noch viel mehr entdecken, weil es gibt, allein bei Nietzsche gibt es ja durch seine biografische Entwicklung die verschiedenen Werkphasen und so weiter. Aber zumindest dieser Kerngedanke, gerade im Spätwerk von Nietzsche, Genealogie der Moral, da haben Sie genau diesen Punkt. Und da haben Sie diese Wiederholungen in der Philosophiegeschichte. Und das hat mich dann doch in besonderer Weise beeindruckt. Und da geht es dann darum, in der Geschichte der Ideen, Zusammenhänge zu verstehen, ja, dass man nach Zusammenhängen sucht. Und das hat mich dann in besonderer Weise geprägt.
Und so, dass Sie dann auch wirklich bei dem Thema weiter erstmal für sich geblieben sind. Sie sind nach Passau gegangen, um zu habilitieren. Auch in dem Bereich wollen Sie uns nochmal mitnehmen, worum es in Ihrem Habilitationsprojekt ging.
Ja, genau. Also nach Passau bin ich gegangen, weil ich mich gerne bei Barbara Zehnpfennig habilitieren wollte. Die wiederum auch studiert hatte bei Rudolf Schrastetter in Berlin.
Ja.
Also da sind dann die Bezüge
mit
auch.
Mit der ich übrigens auch schon einen schönen Podcast aufgenommen
habe. Den habe ich mir angeschaut. Der ist auch wirklich, finde ich sehr schön. Ja, ein sehr schönes Gespräch.
Haben wir auch einen Bogen miteinander, genau. Aber
es
ist ja auch ein kleiner Kulturwechsel erstmal von Berlin nach Passau. Aber da reden wir später vielleicht nochmal drüber.
Wie Sie wollen.
Ja, nee, bleiben wir erstmal, dass Sie zu Frau Zehnpfennig wollten. Ja.
Genau, ich wollte bei ihr mich habilitieren, weil ich einfach von ihrer Herangehensweise an die politische Philosophie so überzeugend fand. Ja. Und dann hat sie es mir auch ermöglicht, dann über das Thema mich zu habilitieren, was mich besonders interessiert hat, nämlich das Verhältnis von Politik und Ökonomie in der Ideengeschichte. Also ich habe das dann aufgezogen als das Verhältnis von Politik und Ökonomie in der Globalisierungsdebatte und in der Ideengeschichte. Und ich habe dann das Verhältnis von bestimmten paradigmatischen Grundpositionen untersucht in der Habilitation. Und das ist überhaupt eine Herangehensweise, die mir wichtig ist, dass man in der Auseinandersetzung mit Theorien, da muss man einerseits natürlich immer auch in die Details gehen und sich mit einzelnen Verästelungen auseinandersetzen. Aber man darf nicht den Blick für das große Ganze verlieren. Und das bedeutet, dass man, wenn man das große Ganze in den Blick nehmen will, dann muss man auch Theorien gruppieren zu Paradigmen, die sich dadurch auszeichnen. Das sind also Gruppen von Theorien, die gemeinsame Annahmen teilen. Also ja, beispielsweise in der internationalen Politik der Realismus, ja, die Annahme, dass der Zweck des Staates die Gewährleistung von Sicherheit ist.
Ja.
So, und dass man sich damit auseinandersetzt, mit solchen Paradigmen und die dann in ein Verhältnis zueinander setzt. Dass man versteht, dass Ideengeschichte ein Dialog ist. In der Ideengeschichte, in der Entwicklung der politischen Philosophie reagieren doch Denker immer aufeinander. Ja? Mhm. Sie können doch beispielsweise, ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel, wenn Sie Marx verstehen wollen, dann müssen Sie doch sehen, dass Marx auf bestimmte Positionen reagiert. Der hat auf den Hegel reagiert, aber er hat auch auf den Adam Smith ganz stark reagiert. Im Übrigen auch Aristoteles, der dann eine wichtige Rolle spielte für den jungen Marx. So, und das muss man, da muss man sich das anschauen und fragen, wovon grenzt er sich da ab und was übernimmt er? So dass man im Grunde sich Ideengeschichte vorstellt wie einen Dialog von bedeutenden Denkern. Dass man paradigmatische Positionen hat, die man in einen Dialog miteinander bringt.
Mhm. Fällt das Ihren Studierenden leicht, sowas zu machen, was Sie jetzt für sich beschrieben haben? Weil ich glaube, das fordern Sie bestimmt auch in Ihren Seminaren, oder?
Na, was ich, wozu ich meine Studentinnen und Studenten animieren möchte, ist, dass sie sich mit den Grundannahmen des politischen Denkens befassen.
Ja.
Und das ist natürlich ganz wichtig, wenn wir, wenn ich unterrichte ja politischen Extremismus und da bringt es ja nichts, dass man einfach jetzt die x-te Variante des Links- oder Rechtsextremismus sich anschaut, sondern da muss man doch ein Gespür entwickeln für die Grundlagen dieser Position, mhm, die geistigen Grundlagen. Und da muss man gucken, welche Formen gibt's da, wie kann man die auch gruppieren, dass man so die verschiedenen Varianten dieser Theorien in den Blick nimmt, dass man die Unterschiede und Gemeinsamkeiten versteht. Und da versuche ich Studenten auch hinzubringen. Ne?
Weil das weil wir vorhin damit angefangen haben, wie können wir Gesellschaft verstehen, wie können wir große Fragen der gesellschaftlichen Debatte miteinander verhandeln, im Dialog, in der Auseinandersetzung, als Bürger, als Wähler, Wählerinnen. Und auch dafür ist ja das, was Sie beschrieben haben, eigentlich so eine sehr wertige Herangehensweise, die wir vielleicht manchmal auch mehr mit in unseren Alltag nehmen sollten.
Richtig, weil es geht ja dann letztlich auch darum, dass man die eigene Position reflektiert.
Genau. Nicht?
Dass man also versucht, offen an andere Positionen heranzugehen und zu fragen, wie denkt jemand anderes eigentlich? Und das muss man eigentlich in allen Varianten machen. Also nicht nur jetzt bei den Denkern, die man irgendwie gut findet, dass man irgendwie sagt, also bei Platon oder bei Kant oder so mache ich das, sondern dass man das eigentlich bei allen Positionen macht, sich drauf einlassen und also gerade auch bei den Vordenkern des politischen Extremismus jetzt nicht gleich Angst hat, dass man selber ein Extremist wird, wenn man einfach mal versucht zu verstehen, wie hat die Person gedacht. Und auf diese Weise kommt man ja auch immer einen Schritt näher, denn all diese Denker, die bringen ja bestimmte Ideen rein, also die zeigen ein bestimmtes Verständnis, von dem man dann auch ein Stück weit was lernen kann. Ja. Also auch übrigens von Extremisten, weil Extremisten zeigen einem zumindest Schwachpunkte von den Theorien, gegen die sie sich wenden. Ja? Also jemand, der gegen die liberale gesellschaftliche Ordnung agitiert, von dem kann ich ja immerhin was lernen, weil er ja insofern, als dass er ja Schwachpunkte aufzeigt, ja, wo dann nämlich in der liberalen Ordnung nicht hinreichend Antworten drauf gegeben werden. Ne?
Und wo die Anstrengung eben darin liegen sollte, Antworten zu finden,
richtig,
so verstehe ich Sie, und nicht es einfach hinzunehmen und zu sagen, trotzdem ist das Beste, sondern wirklich auch mit einem reflektierenden Blick drauf zu schauen und zu schauen, was kann da getan werden in diesem Sinne, um vielleicht das eine oder das andere zu bewegen. Sie sind ja auch in Ungarn gewesen und haben dort gelehrt. Wie ist es Ihnen dort denn gegangen? Ein ganz anderes Land ja jetzt als Berlin, anders als Frankreich mit Paris, natürlich diese tolle intellektuelle Erfahrung. Wie war das in Ungarn?
Ja, also Ungarn war erstmal auch eine sehr schöne Erfahrung. Ich war er in Budapest und Budapest ist einfach eine tolle Stadt. Also also kulturell, ja, also ist das eine Stadt, die haben den Eindruck, dass dort an jeder Ecke musiziert wird, ja. Also also kulturell ein Hochgenuss und eine beeindruckende Stadt, eine schöne Stadt. Also das war erstmal eine sehr schöne Zeit. Ich war dort an der Andrássy-Universität, die residiert dort, muss man geradezu sagen, in einem Adelspalais, so um 1870 erbaut, direkt hinterm Nationalmuseum. Also das war toll und es war politisch natürlich hochinteressant. Ich bin 2011 nach Budapest gekommen. Viktor Orban hatte die Wahl gewonnen, also zum zweiten Mal, 2010. Ja, der regiert von 98 bis 2002 und dann war er 8 Jahre in der Opposition. 2010 war er erneut an die Macht gekommen und da begann dann der Umbau des ungarischen Staates nach den Ideen von Orban und der Fidesz-Regierung. Ja. So, und das war natürlich eine hochinteressante Phase, das mitzuverfolgen, das beobachten zu können.
Und haben Sie da viele Berührungspunkte gehabt? Wir haben im Vorgespräch, ich mache das jetzt einfach nochmal, ich fand Sie so, so wunderbar, wie Sie mir das erklärt haben, auch hier, wenn wir uns mit in anderen Staaten bewegen, in anderen Umgebungen, sich dieses Thema der Identität zu stellen und zu vergegenwärtigen. Und da hatten Sie so besondere Momente in Ungarn. Das ist, was Sie vielleicht noch ein bisschen teilen könnten, weil Sie das so schön beschrieben haben, finde ich.
Mir war damals aufgefallen, also wie gesagt, das war 2011 und Orban war in seiner Anfangszeit. Und es gab eine Reihe von Kritiken, gerade in deutschen Medien, an Fidesz und an Orban, die schossen deutlich übers Ziel hinaus. Die waren zum Teil einfach grob unfair. Das war etwas, was ich sehr problematisch fand. Also ein Punkt, der mir besonders aufgestoßen ist, ist, dass es wenig Verständnis dafür gab, dass Ungarn ein anderes Verhältnis zu ihrer Nation haben, als Deutsche das haben. Ja? Wenn wir Deutsche über Nation sprechen, dann können wir nicht anders, als auch über die Vergangenheit des Nationalsozialismus zu sprechen. Ich finde es persönlich sehr wichtig, dass wir die Auseinandersetzung nicht darauf reduzieren. Die Geschichte der deutschen Nation ist viel mehr als einfach nur der Nationalsozialismus. Trotzdem ist es wichtig, dass wir den Nationalsozialismus immer in den Blick nehmen. Das ist natürlich ein Schlüsselereignis und jede Phase, wir müssen uns immer dieser Geschichte stellen und uns damit auseinandersetzen. So, das ist jetzt aber eine spezifisch deutsche Vorgehensweise. Diese kritische Haltung zur Nation. Ungarn sehen das Ganze anders. Ja, wenn Ungarn über ihre Nation sprechen, dann sprechen sie darüber, dass sie erst von den Türken erobert worden sind, dann kamen die Habsburger, dann kamen später im 20. Jahrhundert die Deutschen, dann kamen die Sowjets und dann kam 1989, 90 endlich eine Phase, wo sie eine Unabhängigkeit dann haben konnten. Und die haben naturgemäß ein anderes Verhältnis zu ihrer Nation, als wir es haben. Die haben auch gute Gründe, sich kritisch mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen, ja, weil da gab es die Fallkreuzler und da gab es auch die mitgemacht haben bei der kommunistischen Diktatur und so weiter. Das ist ja auch richtig und das ist auch wichtig und all das war unter Orban ja gar nicht möglich mehr. Ne? Aber trotzdem müssen wir als Deutsche erst einmal uns darauf einlassen, wie versteht ein ungarischer Konservativer, denn über die Leute reden wir ja, wenn wir über Nationalismus reden. Wie versteht der eigentlich sein Land? Wie versteht er seine Nation oder Nationalismus? Und dass man das nicht gleich verteufelt. Und das ist aber etwas, was, glaube ich, in allen Ländern wichtig ist, wo man auch hinkommt. Dass man erst einmal sich darauf einlässt und nicht gleich verurteilt. Ja? Und das war etwas, was ich damals, hielt das für falsch. Und vor allen Dingen habe ich auch in Ungarn gemerkt, also Entschuldigung, wenn ich jetzt mal persönlich werde, aber wenn Marietta Slomka im Heute-Journal über Ungarn gesprochen hat, dann hat Viktor Orban immer gleich wieder einen Prozentpunkt mehr Stimmen gehabt. Ja? Weil dieser Mangel an Fairness, den sie insbesondere in ihrer Nachrichtenberichterstattung hatte über Ungarn, das war schon grob.
Ich gehe trotzdem nochmal auch hier ins Studenten oder ins Leben als Professor dort. Wie war das mit Ihren, das war jetzt eine ganz andere Situation. In Paris waren Sie als Student, hier haben Sie jetzt unterrichtet. Wie haben Sie dort die Studenten erlebt, auch dass Sie dort als Professor jetzt unterrichtet haben mit Ihrem Thema? War das aufgeschlossen, dass Sie als deutscher Professor quasi jetzt dort an der Universität sind?
Naja, ich war ja an einer internationalen Universität dort. Die Andrassy-Universität ist eine deutschsprachige Universität. Okay. Die Trägerländer sind Ungarn, die Bundesrepublik, Bayern, Baden-Württemberg und Österreich.
Vielen Dank, dann habe ich das jetzt auch gelernt.
Ja.
Und alle anderen mit mir.
Das war nur, um zu erläutern, also unsere Studentenschaft war ja international orientiert. Also der erste Punkt war ja, die mussten ja alle Deutsch können. Wir haben auf Deutsch unterrichtet. Ja. Und das heißt, die waren, also die Deutschen, die dorthin kamen, die wollten dahin. Das ist anders als an der Semmelweis-Universität, wo Medizinstudenten dann hingehen, weil sie bei uns keinen, wegen des Numerus Clausus, keinen
Medizin, nicht bekommen. Ne?
Die kriegen hier keinen Studienplatz oder sind auf einer Warteliste und dann gehen sie an die Semmelweis-Universität, zahlen eine hohe Studiengebühr, aber die sind dann dort zunächst einmal, also die sind da sicher auch interessiert an Ungarn, hoffe ich jedenfalls, aber das Motiv ist ein anderes. Die zu uns kamen, die kamen ja zu uns, weil sie speziell in Ungarn studieren wollten. Und also aus Deutschland und oder aus anderen Staaten. Wir hatten etliche Studenten aus Zentralasien zum Beispiel. Ja, ich hab selten so viel Kontakt gehabt in Länder wie Usbekistan, Kirgisistan und so, wie in dieser Zeit, wo ich immer wieder Studenten aus diesen Ländern hatte. Ja. Und aber die waren alle eben international orientiert und insofern natürlich für diese Herangehensweise auch sehr offen.
Zum Abschluss würde ich Sie gerne noch fragen. Sie haben das so schön beschrieben, diese Weltoffenheit. Das ist auch was Sie sich für Ihre Kinder wahrscheinlich wünschen, dass die auch rausgehen. Und Sie haben vorhin gesagt, Sie haben Familie, Kinder, dass die auch mal anfangen zu entdecken, oder? Entdecken die mit Ihnen wahrscheinlich auch schon einiges, oder?
Ja, sicher, aber vor allen Dingen, dass sie ihren Weg gehen und dass sie das tun, was sie machen, aus Überzeugung machen. Das ist, also die Offenheit natürlich, das ist mir ganz wichtig. Aber der andere Punkt ist eben, dass man sich nicht verbiegt, sondern dass man das, was man tut, eben aus Überzeugung macht. Und dass man etwas findet in seinem Leben, wofür man brennt. Weil ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass man etwas hat, wofür man wirklich brennt und was einem am Herzen liegt. Ja? Und die Themen, ich meine, ich habe natürlich viel Glück gehabt in meinem Leben. Ja? Ich habe das gemacht, ich habe das durchgeführt, ich habe immer, ergaben sich neue Möglichkeiten. Ich hätte auch Pech haben können. Ne? Also insofern muss ich da ein bisschen vorsichtig sein, wenn ich das so empfehle, aber ich kann so als innere Haltung kann ich nur sagen, das ist, ich glaube, damit man dann auch in den Spiegel schauen kann und sagen kann, ja, das mache ich mit Überzeugung und das mache ich, weil ich es für richtig halte. Also dann sollte man natürlich auch das Richtige finden. Nicht, also das ist natürlich noch eine andere Frage. Aber das ist, glaube ich, insofern sind schon zwei wichtige Botschaften.
Zwei wichtige Botschaften. Wenn Sie einen Blick auf die Gesellschaft richten, weiß die Gesellschaft, kann man eigentlich nicht so sagen, aber uns im Moment, wo wir stehen in unserer politischen Diskussion, wie wir gerade unser weiteres Leben als Gemeinschaft sozusagen immer ja im politischen Prozess aufsetzen und verhandeln. Hätten Sie eine Idee, einen Appell, was würden Sie sich wünschen für uns alle im Umgang miteinander?
Ja, kurz gesagt, mehr Gespräch. Also um das ein bisschen zu erläutern, wir haben es ja geschafft, mit der sogenannten Brandmauer eine Partei so richtig groß werden zu lassen. Ja, im Grunde hat sich sehr erwiesen, dass die Brandmauer, die man gezogen hat zur Abgrenzung von der AfD, dass für die Partei das reinste Gewächshaus war. Ja, die ist ja dahinter richtig groß geworden, weil die Ausgrenzung hat sie natürlich hervorragend nutzen können. Ne? Aber da komme ich schon jetzt in den inhaltlichen Bereich.
Ja, halt, das machen Sie gleich mit Martin Lang, deswegen bin ich auch hier schon so am
der Punkt ist, wir müssen das Gespräch führen miteinander. Ja, Sie können natürlich mit mit radikalen Menschen, also irgendwann ist das Gespräch nicht mehr möglich. Aber Sie haben doch, Sie haben so viele Menschen, die sind ja nicht selber Extremisten, nur weil sie beispielsweise die AfD wählen. Und dass man das Gespräch nicht aufgibt, dass man das Gespräch führt und nicht das Gespräch, das belehrt, nicht, dass man mit dem erhobenen Zeigefinger kommt, sondern dass man erstmal sich darauf einlässt und fragt, warum kommt sie eigentlich darauf, so eine Position zu vertreten? Also so, und zwar jetzt offen, nicht im vorwurfsvollen Stil, ne, sondern dass man einfach mal das Gespräch führt miteinander und sich einlässt auf die Position eines anderen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das Gespräch nicht aufgibt, ja, weil alles andere führt zur Polarisierung.
Ich würde noch einen Punkt mitnehmen aus dem, was ich heute aus dem Gespräch mit Ihnen gelernt habe. Ist nicht nur das Gespräch suchen, sondern sich selber auch hinterfragen, wo hat meine Position Lücken? Wo kann ich sehen, dass das dem anderen, meinem Gegenüber, was mir vielleicht gerade nicht wohl ein Wohlgefühl vermittelt mit seiner Position, wo es aber vielleicht einen validen Punkt getroffen hat, wo es etwas an meiner Position zu justieren geht, damit wir dann auch gemeinsam vielleicht noch ein Stück weiterkommen.
Das ist richtig, weil letztlich, wenn Sie fähig sind, mit einem anderen ein gutes Gespräch zu führen, dann müssen Sie auch fähig sein, mit sich selber ein gutes Gespräch zu führen. Ja, also der Dialog ist etwas, was in einem selber ja anfängt. Es gibt eine starke Wechselwirkung zwischen dem Dialog mit dem anderen und dem Dialog mit sich selbst, dass man immer überlegt, stimmt das so, und dass man versucht weiterzukommen. Und das heißt zweierlei, dass man einerseits nicht einfach dogmatisch irgendeine Position vertritt und dann dabei stehen bleibt, aber andererseits auch nicht in der Skepsis verharrt, dass man sagt, es gibt ja keine Wahrheit und insofern brauche ich da jetzt nicht weiter zu denken. Letztlich ist der Skeptiker genauso dogmatisch wie der Dogmatiker in seiner Negation der Wahrheit. Also insofern, das sind zwei falsche Wege, und da, wenn man das Gespräch mit sich selber sucht und weiterkommen will, dann hat man ja schon ein Stück weit beides überwunden.
Vielen Dank. Ich finde, mit allem, was Sie heute gesagt haben aus Ihrem Leben, unterstreichen Sie nur das, was Sie jetzt zum Schluss an uns alle als Appell gerichtet haben. Danke, Henrik Hansen, dass Sie so offen aus Ihrem Leben berichtet haben.
Ich danke Ihnen für die Einladung. Es war mir ein Vergnügen.
Und Ihnen vielen Dank, dass Sie den Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut eingeschaltet haben. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, uns heute einmal im Studio zuzugucken. Wir werden weiter von hier senden und ich freue mich auf Ihre Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!